Ja, herzlich willkommen zum Vater und Sohn Podcast. Heute geht's ums Fahrradfahren. Mein Name ist Jan Reichenbach
Ich heiße Ottmar Reichenbach.
und zusammen sind wir Vater und Sohn Podcast.de. Dann würde ich sagen, legen wir mit dem heutigen Thema los. Und wir haben, oder mein Vater hat dazu eine Präsentation erstellt. Der Titel lautet eben mit dem Fahrrad unterwegs, E-Bike oder klassisches Fahrrad. Und die Agenda schaut wie folgt aus. Wie kamen wir zum Fahrradfahren? Fahrradtouren, welches Fahrrad, Erfahrungen mit einem E-Bike und weiterhin klassisch Fahrradfahren, um fit zu bleiben? Fragezeichen. Die folgenden Bilder sind leider etwas verpixelt, weil die sind schon uralt und, glaube ich, vom Papier abfotografiert. Also dafür wollen wir uns an der Stelle natürlich entschuldigen. Aber es geht ja bloß darum, aufzuzeigen, was wir erlebt haben. Fangen wir mal, ich gehe noch mal zurück. Wie kamen wir zum Fahrradfahren? Vielleicht fängst du an.
Ich bin in meiner Familie schon früh ans Fahrradfahren gewöhnt worden. Wir sind eine große Familie mit sechs Kindern gewesen und sind es immer noch. Und wir sind ins Bad in Nürnberg mit dem Fahrrad gefahren und ich war vorne im Kindersitz gesessen. Kann mich deswegen erinnern, weil einmal mein Fuß in die Speichen gekommen ist und ich war vielleicht 3 Jahre alt und es war ein fürchterliches Drama. Dann war mein nächstes Schlüsselerlebnis, wie ich mein erstes Jugendrad im Alter von 9 oder 10 Jahren, mein erstes eigenes Rad bekommen habe. Ich konnte da schon Fahrrad fahren und von da ab war das Fahrrad mein wichtigstes Transportmittel. Ich bin zum Einkaufen in die Stadt gefahren, ich bin zur Schule gefahren. Und außerdem habe ich da schon etwas Sport getrieben. Wir haben so eine Clique gehabt und wir haben dann in so einem Park so einen Rundkurs gehabt und da haben wir unsere Fahrradrennen selber veranstaltet.
Ja, Wahnsinn. Bei mir war es so, dass ich in der Schule, ich glaube, das gibt es heute immer noch, klassisch einen Fahrradführerschein gemacht habe. Ja, das kann man schon sagen, das war so das erste Schlüsselerlebnis. Und seitdem bin ich dann mit dem Fahrrad zum Fußballtraining gefahren, dann hin und wieder auch zur Schule, überwiegend natürlich im Sommer, Freunde besucht und natürlich ins Freibad. Und ja, wir waren da auch so eine Nachbarsklicke, da sind wir dann halt auch öfters zusammen mit dem Fahrrad unterwegs gewesen, und in einem späteren Punkt gehe ich noch drauf ein, welche Fahrräder oder welche Fahrräder wir dann auch hatten und welche Typen es überhaupt auch gibt. Also letztendlich war ich natürlich zum einen inspiriert auch von meinem Vater, von Freunden, und aber natürlich Schlüsselerlebnis war Fahrradführerschein in der Schule auf dem Verkehrsübungsplatz in Hersbruck, was von der örtlichen Polizei durchgeführt wurde und was bei mir natürlich sehr gut ankam. Okay, dann würde ich sagen, können wir schon zum nächsten Punkt übergehen, und zwar Fahrradtouren. Vielleicht fängst du wieder an.
Ja, kann ich machen. Ich habe als Jugendlicher zwischen 13 und 15 Jahren mit meinem Bruder, der nur ein Jahr älter ist als ich, zusammen 3 Jahre hintereinander ausgiebige Fahrradtouren gemacht. Im ersten Jahr waren wir in Fichtelgebirge und Bayerischem Wald, also bis zum Arber hin. Da waren wir dann ganz, soweit man mit dem Fahrrad oder Fahrzeug fahren konnte. Oben war man natürlich ganz stolz, das geschafft zu haben. Wir haben in Jugendherbergen übernachtet. In der Schweiz. Im nächsten Jahr war unsere zweite große Tour. Wir haben verschiedene Seen gesehen. Vierwaldstätter See, Thunersee, wo, glaube ich, die deutsche Fußballnationalmannschaft ihr Quartier hatte, als sie Weltmeister wurden 1954. Neuburger See. Dann waren wir in Bern, Basel, Zürich und natürlich am Rheinfall von Schaffhausen. Aber die Krönung war dann 1968 unsere sechswöchige Italien-Tour. Da sind wir Fürth, wo wir wohnten, gestartet. München vorbei zum Brenner. Über den Jaufenpass, weil wir uns in der Orientierung auf der Karte nicht überlegt haben, dass da ein Pass auf der 15 Kilometer kürzeren Strecke nach Meran war. Also das waren halt Fehler unserer Naivität geschuldet. Dann weiter nach Bozen, Bologna, Verona, Florenz, Ravenna, Venedig und Triest. Waren tolle Erfahrungen auch mit der Gastfreundschaft der Italiener. Ich muss dazu sagen, wir haben ein Tourenrad gehabt, ziemlich schwer vom Rahmen her und mit einer Dreigangschaltung. Das hat das Ganze an den Pässen natürlich sehr schwierig gemacht. Aber ganz kurz noch zur Gastfreundschaft. Wir sind einmal so übers Land gefahren. Ich weiß nicht, ob heute so eine einsame Straße ohne Gegenverkehr, wo wir nebeneinander gemütlich fahren konnten, noch existiert. Plötzlich steht eine italienische Frau vor uns und hat uns praktisch gezwungen abzusteigen. Sie hat nur Italienisch gesprochen, wir kaum Italienisch. Aber sie hat uns dann zwei große Platten mit Wassermelonen serviert. Und noch ein zweites Erlebnis, wir fahren auf...
Ganz kurz, Vater, wie alt warst ihr da, also ungefähr?
Ich habe es gesagt, zwischen 13 und 15 Jahren.
Ja.
Und nur noch ein Erlebnis, wir kommen auf den Campingplatz und italienische Campingwart winkt uns gleich in einen Wohnwagen, gibt uns erstmal einen Kaffee und sagt, wir sollen jetzt kurz warten. Er sucht uns einen sehr schönen Zeltplatz aus. Und das hat er aber auch gemacht. Und wir waren dann gegenüber einer Familie mit zwei Mädchen in unserem Alter, mit denen wir uns ja dann auch angefreundet haben. Ja, das waren meine Touren-Highlights.
Ja, Wahnsinn. Das ist echt stark. Würde ich sagen, ich erzähle mal die Touren, die mir in Erinnerung sind, ist zum einen mit dir zusammen. Da war ich 7, 8 Jahre alt und da sind wir nach Pottenstein in der Fränkischen Schweiz zum Zeltplatz gefahren und von dort aus haben wir dann natürlich Ausflüge ins Felsenbad und da gibt's oder gab es damals noch so einen 12-Meter-Turm oder in 12 Meter Höhe konnte man da in das in den Pool, in das Wasser springen. Und das war natürlich das absolute Highlight für mich. Und dann aber auch der, wo ich mich noch dran erinnern kann, Besuch der Tropfsteinhöhle. Und wir haben natürlich an dem Campingplatz dann, ich meine, wir haben da auch gegrillt, aber ja, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, oder ob das bei einer anderen Tour war.
Ja.
Aber jedenfalls, das war natürlich Abenteuer pur. Und eine weitere Tour war dann, da war ich Mitte 20, so um den Dreh müsste es gewesen sein. Und da sind wir dann von Henfenfeld aus über Parsberg in die, über die Hallertau, glaube ich, ne? Und dann
durch die Hallertau, Tau, ja.
Dann Landshut, genau. Dann Chiemsee, Ruhpolding. Und da hat man Bekannte von meinen Eltern getroffen und da konnte man dann die Wäsche.
Ja, da muss man dazu sagen,
genau.
Wir haben die getroffen, waren unterwegs und dann hat ein Wolkenbruch eingesetzt. Und als wir zum Campingplatz zurückgekommen sind, war unser Zelt total unter Wasser. Alle Kleidung, die im Zelt, die wir schon schnell reingesteckt haben, alles total nass. Und da haben uns unsere Bekannten eben vermittelt einen Wirt vom Haus Nürnberg, wo die untergekommen waren. Und der hat einen riesen Trockner gehabt, der hat dann unsere Wäsche getrocknet.
Genau.
Und wir haben dann ausnahmsweise in einem Hotelzimmer übernachtet, weil das Zelt musste über Nacht trocknen.
Ja, genau, das war schon ein Highlight. Und genau, und dann von Ruppolding sind wir dann, Simbach ist, glaube ich, auf der deutschen Seite und Braunau auf der österreichischen Seite. Da ist, glaube ich, auch der Hitler geboren. Das war aber eher, das haben wir uns natürlich dann angeschaut. Ich glaube, das Geburtshaus oder so, ne?
Ja, wir haben halt einen Spaziergang durch die Stadt.
Durch die Stadt gemacht, aber das war eben nebenbei. Und nachdem wir beide ja natürlich auch geschichtlich interessiert sind, haben wir das natürlich mitgenommen. Und dann sind wir über Passau, haben uns da, glaube ich, auch noch die Stadt natürlich angesehen. Weil das auch eine sehr schöne Stadt und glaube in der Nähe hat damals dein Bruder auch,
der älteste Bruder hat gewohnt
genau.
Und da haben wir übernachtet.
Genau. Und dann sind wir nach Regensburg und kurz vor Regensburg, glaube ich.
Ja, es war noch sehr ländlich, vielleicht 20 Kilometer vor Regensburg. Es war schon Nachmittag, wir sind ein bisschen spät weggekommen und da hattest du mit deinem Fahrrad einen Platten.
Genau.
Und ich bin dann losgefahren und habe versucht, einen Schlauch für dieses Fahrrad zu bekommen und bin dann in einer Autowerkstatt gelandet und der hat gesagt, oh, er hat noch paar Kinderräder da und da hat er dann einen alten Schlauch rausgenommen und unter den Mantel auf die Felge gezogen, aufgepumpt und hat gesagt, ja, so sehr lang kann man damit nicht fahren, weil das ja nicht der richtige Schlauch ist, aber ein Stück kommt er weiter. Ja, und so haben wir uns dann weiter auf den Weg gemacht und
genau, und dann sind wir, glaube ich,
nur noch bis Regensburg fahren und dann mit dem Zug nach Neumarkt,
genau.
Und dort hat uns
meine Mutter und mein Bruder dann abgeholt, genau. Also das war schon.
Aber jetzt zeig doch mal
die Bilder. Ich zeige jetzt mal die Bilder, genau, von der
Tour. Die sind nämlich von der Tour.
Und zwar, das bist du oder ich?
Nee, das bin ich.
Das bist du, genau.
Da sieht man unsere Rucksäcke. Wir haben einen taktischen Fehler gemacht, Rucksäcke zu nehmen und haben das sehr am Gesäß gespürt.
Ja, yeah,
das und das war, glaube ich, bei Landshut da.
Ja, yeah, genau. Und
ja, das war halt dann
irgendwo unterwegs. Wir können es jetzt gar nicht mehr so zuordnen.
Ich glaube, an der Donau oder was war das?
Und da eben.
Das war schon bei den Bergen.
Bei den Bergen, ja, genau, das muss da. Und so sah unser Zelt aus. Und das war dann eben, wie gesagt, in Ruppolding pitchnass.
Ja,
und Gott sei Dank konnten wir das dann trocknen und auch unsere Wäsche im Haus Nürnberg, genau,
ja.
Kann ich mich noch dran erinnern. Dann könnte man jetzt eigentlich auch schon zu den Fahrrädern, also welches Fahrrad, vielleicht können wir da nochmal kurz ausholen, bevor wir auf unterschiedliche Modelle eingehen. Ja, ja. Also ich selbst habe vor allem, also als ich habe ein BMX-Rad gehabt, da bin ich natürlich mit den Nachbarschaftskindern durch die Gegend getrollt und habe ja Hindernisse überquert und versucht, Kunststücke mit dem BMX zu machen. Dann hatte ich natürlich klassisches Mountainbike. Dann hatte ich auch ein Tracking-Fahrrad und jetzt aktuell, oder das habe ich immer noch und aktuell als klassisches Fahrrad, dazu habe ich noch ein E-Bike, aber dazu komme ich dann später mehr als Mountainbike, ein Mountainbike-E-Bike. Und ich glaube, bei dir, wenn du noch mal kurz Revue passieren lässt.
Ich habe ein Tourenrad mit Stahlrahmen gehabt, Dreigang. Schaltung von Fichtel und Sachs. War typisch für die 50er Jahre oder Anfang der 60er Jahre noch. Da gab es diese schweren Räder. Und später habe ich dann ein Tracking-Bike ohne Gepäckträger, also mehr für sportliche Zwecke, ganz leichter Rahmen und mit einer Mountainbike-Schaltung von Shimano mir zugelegt. Und diesem Fahrrad, das ich jetzt bestimmt schon 35 Jahre habe, bin ich bis jetzt treu geblieben.
Ja, Wahnsinn. Genau, dann hast du eine Übersicht zusammengestellt über typische Fahrradmodelle. Also ich glaube, das beginnt bei den 50er Jahren und geht bis in die 2020er Jahre
hinein. Ja, da werde ich mal die erste Zeit, die ich noch miterlebt habe, schildern.
Ja.
Also 50er Jahre Nachkriegszeit, da war Fahrrad ein wichtiges Transportmittel. Es gab noch nicht viele Menschen, die Autos hatten oder Mopeds oder Motorräder. In den 60er Jahren hat dann der Boom der Motorisierung eingesetzt in Deutschland und überhaupt in Westeuropa haben die Fahrräder an Bedeutung verloren. Das Auto wurde zum Statussymbol.
Genau, und ich lese gerade jetzt hier auf deiner Präsentation 60er Jahre Klapprad.
Ja, das ist ein neuer Trend geworden, wollte ich gerade erzählen. Ja. Neuer Trend, die Klappräder.
Ja.
Hier sieht man jeweils immer relevante Modelle in dem Jahrzehnt. Ist hier eingeblendet, da kannst du ja das dann auch sagen.
Mhm.
Dann 70er Jahre, also in den 60er Jahren kamen dann auch vor allem für Jugendliche Rennräder in Mode.
Ja.
Wahrscheinlich durch Übertragungen der Tour de France angeregt. In den 70er Jahren hat dann die Ölkrise eine Rolle gespielt und da war das Radfahren eine interessante Alternative. Es hat einen neuen Boom gegeben. Es sind jetzt die Kettenschaltungen mit 5 bis 10 Gängen Standard geworden und es wurde das Radwandern und die Radtouren plötzlich beliebt. Und da gibt es eben typische Modelle von Peugeot, Rally und Kalkhoff Tourenräder. Und die Rennräder ist nochmal eine besondere Spezialisierung. Und dann kennst du dich besser aus ab
genau.
Der 80er Jahre.
Genau, also in den 80er Jahren, da war natürlich, soweit ich mich noch erinnern kann, hat es begonnen mit dem Mountainbike-Boom in den USA und das ist dann natürlich übergeschwappt nach Europa, ich glaube Mitte der 80er Jahre und aber auch bei uns Jugendlichen und deswegen hatte ich ja dann auch ein BMX-Rad, also BMX-Räder waren dann auch sehr gefragt und populär und dann, wenn ich mich recht entsinne, ist dann, genau, weil mein Cousin, der Roman, war begeisterter Rennradfahrer. Da ist dann auch so eine, würde ich jetzt mal sagen, so eine Rennradkultur entstanden. Und wie du schon gesagt hast, also ich glaube, dass da Tour de France und Co. dazu beigetragen haben, dass da so ein richtiger Radrennboom ausgebrochen ist. In den 90er Jahren, ja, da gab es natürlich auch technologische Durchbrüche. Das sieht man hier in der Präsentation. Aluminiumrahmen, erste Federgabeln und da war es auch so, dass dann die Mountainbikes den Markt dominiert haben. Und es gab auch Hybrid- und Trekkingräder, eine Mischung aus Touren und Mountainbike eben. Und es gab eben erste Alurahmen in Serie. Ich glaube, dann ging es schon los mit den E-Bikes. Also da gab es die ersten E-Bike-Pioniere, erste Versuche mit Elektroantrieben. Ja, das war noch sehr schwer damals, das E-Bike, und auch die Reichweite war natürlich sehr gering. Und in den 2000er Jahren, da kamen dann, wie soll ich sagen, da war dann Hightech angesagt, Carbonrahmen im Rennradsport, zum Beispiel die berühmt-berüchtigten Lance Armstrongs Räder. Dann gab es Stadträder, Citybikes, Urbanbikes, das hast du, glaube ich, aufgeschrieben, Single-Speed-Räder waren dann auch im Trend. Genau, und natürlich klassisch E-Bikes und Pedelecs. Also erste serienreife Systeme, unter anderem aus der Schweiz. Und in den, kann man sagen, 2010er Jahren war dann ein richtiger Boom in Deutschland mit E-Bikes. Die Pedelecs verdrängen dann so langsam die klassischen City- und Tracking-Räder. Kamen dann die Lastenräder auch auf den Markt und die sind ja insbesondere in den Großstädten wie beispielsweise München oder auch Nürnberg sehr beliebt. Dann kam natürlich auch Bike-Sharing auf, also Leihsysteme, Nextbike, später Lime. Und dann gab es auch sogenannte Gravel-Bikes. Das ist so eine Mischung aus Rennrad und Geländefahrrad. So kann man es, glaube ich, ausdrücken, genau. Und die waren eben ab 2015 stark wachsend. Genau, und dann kann man mal wieder auf die Kamera von uns beiden umschalten. Also in den 2020er Jahren, da war dann Pandemieeffekt, Fahrradboom durch Corona sozusagen. Und da gab es dann auch Lieferengpässe bei den Herstellern. Die Technik hat sich natürlich weiterentwickelt. Scheibenbremsen waren dann Standard bei fast allen Fahrradtypen. Und die elektronischen Schaltungen waren sehr stark verbreitet. Und der Megatrend natürlich E-Mobilität. E-Mountainbikes, E-Rennräder und E-Cargo-Bikes. Ja, Nachhaltigkeit und Urbanisierung ist auch noch ein Punkt, den man nennen sollte. Die Städte, und das finde ich ja gut als Radfahrer, bauen natürlich Radwege massiv aus. Und die Fahrräder werden zum zentralen Verkehrsmittel in der Verkehrswende. Dann können wir meiner Meinung nach auch schon zum nächsten Punkt übergehen. Wobei mir fällt noch eine Sache ein, weil wir ja vorhin das mit dem Klapprad hatten. Da musste ich schmunzeln, weil mein mittlerweile verstorbener Opa mütterlicherseits, der ist immer mit dem Klapprad hin und wieder gekommen und hat es dann, das war immer als Kinder, also mein Bruder und ich haben das dann immer als sehr lustig empfunden, wenn der mit seinem Klapprad kam oder beziehungsweise wir ihn besucht haben und er uns dann sein Klapprad vorgeführt hat. Und das war noch so eine Sache, die mir jetzt gerade einfiel. Genau, und jetzt komme ich zu meinen persönlichen Erfahrungen mit dem E-Bike. Man könnte ja meinen, dass eigentlich eher mein Vater ein E-Bike hat, aber dem ist nicht so. Also ich habe das E-Bike und mein Vater ein klassisches Fahrrad. Und ja, wie bin ich jetzt zum E-Bike gekommen? Also das ist eine Verletzung am Knie, also Kreuzbandriss und Meniskusschaden. Und ich hatte dann auch zwei Operationen und bei der zweiten Operation, da habe ich dann mit meinem Orthopäden gesprochen, der mich da auch eben operiert hat. Und der hat mir dann empfohlen, ich soll doch mir ein E-Bike zulegen, weil das eben gelenkschonend sei. Vielleicht an der Stelle, Vater, vielleicht kannst du das als Mediziner nochmal kurz erklären, wie das, warum das so ist, dass das gelenkschonender.
Ja, beim E-Bike ist ja so, dass man nicht mit voller Kraft tritt, sondern man bewegt das Gelenk fast ohne Widerstand. Und das wird eben empfohlen bei Kniegelenksarthrose. Ich habe auch einen Bekannten, der mehrere Knieoperationen hatte. Der konnte überhaupt nicht mehr Fahrrad fahren vor Schmerzen. Der hat eben auch das E-Bike-Fahren angefangen, weil man möglichst mit wenig Kraft und Widerstand gegen das Gelenk das Knie bewegen sollte.
Ja, vielen Dank. Dann, genau, also der Punkt heißt ja Erfahrungen mit dem E-Bike. Also ich habe mir dann nach dem Ratschlag von meinem Orthopäden dann wirklich gleich ein E-Bike zugelegt. Wie bin ich vorgegangen? Also ich bin natürlich erstmal in einen typischen Fahrradladen und habe da drei verschiedene E-Bike-Typen gefahren. Also zum einen war das ein Mountainbike, ich glaube SUV haben sie das bezeichnet, weil das auch noch eine komplette Federung hatte, was natürlich, wenn man Downhill fährt, dann relevant ist. Aber das war für mich dann eben nicht relevant, aber dazu komme ich auch noch gleich. Dann bin ich ein Trekking-E-Bike gefahren und dann noch eben ein klassisches Mountainbike als E-Bike. Mir war das aber dann in dem Laden insgesamt zu teuer. Ich glaube, dieses Suff-E-Bike hätte 5.300 oder 5.500 gekostet und das Trekking-Bike 3.500 und das Mountainbike 3.800. Ich hatte mir von vornherein ein maximales Limit von 3.500 gesetzt und dann haben wir entschieden, okay, dann muss ich doch noch in einen anderen Laden gehen und dann habe ich nochmal in einem anderen Laden, der auch nahe zu meinem Wohnort ist, bin ich dann nochmal Probe gefahren, ein Mountainbike, und das hat mir so gut gefallen. Und dann habe ich eben zugeschlagen und habe mir das dann gekauft, summa summarum mit Zubehör. Da habe ich mir noch Sicherheitsschloss gekauft, was den Versicherungsvorgaben entspricht, und eine Handyhalterung und natürlich Schutzblech und Licht vorne und hinten. Und dann kam ich so auf 3000 Euro mit einem 500er Akku und mit einer Reichweite im Idealfall von 105 Kilometern. Klar, wenn ich den Turbo- oder Sportmodus verwende, dann kann es auch ein bisschen weniger sein. Dann komme ich meistens so auf 80, 90 Kilometer. Das ist natürlich dann auch abhängig vom Gewicht und natürlich, welche Gegenden oder Straßen oder Berge man befährt. Je schwerer man ist, je bergiger die Tour ist, desto geringer ist dann natürlich die Reichweite, wenn man jetzt eben im Turbo oder im Sportmodus fährt. Ich fahre da im Durchschnitt 25 Stundenkilometer, aber ich nutze es primär natürlich dazu, also damals insbesondere, um eben meine Physiotherapie aufzusuchen. Das habe ich eben mit dem Fahrrad gemacht oder auch bei meinem vorletzten Arbeitgeber, da bin ich dann, wenn ich eben nicht im Homeoffice war, mit meinem E-Bike zur Arbeit gefahren, und das tat mir sehr gut, weil man da dann auch nach der Arbeit direkt abschalten konnte und gleichzeitig auch noch was Gutes für den Körper getan hat, für die Gesundheit getan hat. Und ich besuche natürlich da auch Freunde damit, fahre in den Biergarten, ins Freibad und auch zum Einkaufen, insbesondere dann, wenn ich beim Wocheneinkauf was vergessen habe. Aber ich glaube, das soll es jetzt mal. Achso, noch eine Sache. Wenn ihr vorhabt, euch ein E-Bike zuzulegen, dann empfehle ich euch, kauft das Fahrrad, das E-Bike vor Ort. Weil mir ist es nämlich passiert, als ich mein Fahrrad dann vom Händler abgeholt habe, bin ich am gleichen Tag natürlich voller Euphorie ins Naturschutzgebiet damit gefahren, und prompt ist mir doch die Kette gerissen. Leider hatte ich dann das Pech, dass der Fahrradhändler am Samstagnachmittag zu hatte und am Montag Ruhetag. Aber am Dienstag nach der Arbeit konnten die das dann gleich beheben und ich konnte wieder fahren. Genau für sowas ist es natürlich gut. Klar, da ist wahrscheinlich beim Kettenspannen irgendwas schief gegangen, das vom Fahrradhändler aus. Aber hätte ich das jetzt online gekauft, wäre ich natürlich wahrscheinlich auch zum gleichen Fahrradhändler gegangen, aber hätte es dann selber zahlen müssen. Und auch sonst, wenn man Zubehör benötigt oder wenn man das E-Bike warten lässt, insbesondere im Hinblick auf den Akku, empfehle ich euch, das einmal pro Jahr zu machen. Kostet so um die 100 Euro, aber es lohnt sich. Muss ich nächstes Jahr unbedingt machen. Noch ein kurzer Satz, dann bin ich schon wieder fertig, weiter zu der E-Bike-Versicherung. Ja, lohnt sich natürlich abhängig von der Preishöhe, von den Kosten, von den Anschaffungskosten. Also meins hat ja mit Zubehör 3000 Euro gekostet. Und die Versicherung kostet, glaube ich, mittlerweile 78 Euro pro Jahr. Also die ersten 3 Jahre empfehle ich euch das auf alle Fälle. Dann muss man abwägen, ob sich's noch rechnet. Aber natürlich in Großstädten wie München, wenn man da dann bei Biergärten, wo dann hunderte von Fahrrädern stehen, dann ist es, glaube ich, schon ratsam, so eine Versicherung abzuschließen. Kommen wir eigentlich jetzt wieder an einen Punkt, der überwiegend dich betrifft? Oder möchtest
wir könnten in die Präsentation gehen und ja, dann meine Sachen dazu sagen. Nee, wir müssen die Folie mit den Vorteilen.
Achso, die Vorteile, genau.
Ja, Vorteile und nach noch eins weiter.
Ja, genau. Also hier nochmal ganz kurz, das ist eben mein E-Bike und da drüben der Akku und der Netzstecker, und ich lade das E-Bike über mal in der Wohnung auf, also den Akku, weil ich in der Tiefgarage keine Möglichkeit habe. Und das Bild vorher, das warst eben du mit deinem aktuellen Fahrrad, ne?
Nach wie vor genau. Ein uraltes Fahrrad.
Genau, und dann gehen wir mal weiter, genau, zum E-Bike für und wieder. Da hast du eine Übersicht der Vor- und Nachteile zusammengestellt, genau.
Ich lese zu den Vorteilen, das kurz die Punkte genau vorstellen.
Also zum einen natürlich, Vorteil ist Gesundheit, insbesondere für Menschen, die jetzt beispielsweise wie ich eine Knieverletzung haben oder auch dann für ältere Menschen, die jetzt nicht mehr gesundheitlich so fit sind, ne? Wie zum Beispiel dein Bekannter, ja. Den kenne ich ja auch und da ist es natürlich besonders interessant. Also du hast den Punkt Gesundheit, Bewegung mit Unterstützung, auch für ältere Menschen. Dann natürlich für den Alltag, man kann damit längere Strecken und auch Höhenmeter problemlos zurücklegen. Ja, also gut, gegenüber dem klassischen Fahrrad eher nicht, aber gegenüber dem Auto ist es natürlich CO2-ärmer und damit sehr effizient. Man kann es auch zum Transport verwenden, insbesondere sehe ich das des Öfteren in Städten, in Großstädten, als Lasten-E-Bikes. Die ersetzen dann oft auch Autos oder auch die Post wird teilweise mittlerweile mit E-Bikes ausgeliefert und teilweise gibt es auch bei den Lastenrädern für Päckchen verwenden die das in den Großstädten. Ich selber kann nur sagen, man hat viel Spaß damit und du hast es so beschrieben, Rückenwindgefühl und es erschließen sich, dadurch werden natürlich auch neue Zielgruppen erschlossen, weil ich glaube am Anfang waren es überwiegend ältere Menschen, die E-Bikes hatten. Und jetzt sind es auch jüngere Menschen, die E-Bike fahren. Und für den Tourismus ist es natürlich auch interessant und teilweise lukrativ, weil sie eben dadurch attraktive Radreisen anbieten können. Und die Teilnehmer, die vielleicht nicht ganz so sportlich fit sind, die trotzdem wahrnehmen können. Aber es gibt, oder wolltest du noch was?
Nee, ich würde jetzt mal kurz, bevor du dann die Nachteile in der Übersicht schilderst, würde ich mal kurz begründen, warum ich das klassische Fahrrad bevorzuge. Ich achte sehr darauf, dass ich möglichst lange fit, beweglich, gesund das zunehmende Alter bewältigen kann. Wenn ich mit dem klassischen Fahrrad Berge fahre, dann strenge ich mich wesentlich mehr an, als wenn ich es mit dem E-Bike mache. Es kommt natürlich auf diese Zielsetzung an. Und ich will sportlich bleiben und sportlich fahren. Benutze das ja nur selten als Transportmittel. Und für mich spielt es keine Rolle, ob ich schnell oder langsam an einen Ort komme. Da wäre ich natürlich mit dem E-Bike besser bedient. Also mir geht es um die Fitness und da hat meiner Meinung nach das klassische Fahrrad große Vorteile. Mir macht es eben auch Spaß, möglichst Berge zu bezwingen. Als Neuestes, vielleicht kurz eine Erläuterung, wenn man im Winter mit dem klassischen Fahrrad den Berg hochfährt, ist man durchschwitzt und dann genießt man natürlich die Abfahrt, hat dann den kalten Fahrtwind und ich habe selber die Erfahrung gemacht, ich habe öfters Erkältungen oder Infektionen der oberen Luftwege im Winter gehabt. Dann habe ich es eingestellt. Wenn ich im Frühjahr dann wieder gestartet bin mit dem Fahrrad, war ich natürlich konditionell schlechter. Deswegen habe ich das Joggen begonnen, habe auch da sportlich das aufgefasst und lange Strecken gemacht. Und inzwischen motiviert mich am besten, wenn ich einen Triathlon mache und da fahre ich eben eine Bergstrecke, laufe dann ein paar Mal um einen Baggersee und in umgekehrter Reihenfolge setze ich das Schwimmen durch den See, um mich zu erfrischen und den Schweiß abzuspülen. Schluss eben die Schwimmstrecke. Da ist natürlich das klassische Fahrrad besser geeignet. Das kommt, glaube ich, auch, wenn man sich mit den Nachteilen des E-Bikes beschäftigt. Ja. Kommt es auch raus, dass es damit zusammenhängt, was man vorhat mit dem Fahrrad?
Genau, also das könnte ich jetzt noch kurz sagen. Also genau, überlegt euch natürlich, wenn ihr ein E-Bike euch kaufen möchtet, wozu ihr das Ganze nutzen wollt. Weil davon ist auch abhängig, wie stark der Akku sein muss, welchen Typ von E-Bike ihr kauft und was es letztendlich dann natürlich auch kostet, ne? Je mehr Reichweite ihr wollt, desto größer natürlich der Akku. Also mittlerweile sind auch die 625er und 750er und ich glaube, es gibt sogar schon 825er Akkus. Also da rate ich euch natürlich, Wenn er jetzt ein E-Bike kauft, dann soll es auf alle Fälle schon mindestens ein 625er, besser ein 750er Akku sein. Und da habt ihr jetzt gegenüber meinem 500er Akku, ich glaube, 30 Kilometer zusätzlich bei dem 625er oder 20 bis 30 Kilometer und 40 bis 50 Kilometer mehr Reichweite beim 725er Akku. Beim 825er kann ich es euch jetzt gar nicht sagen, weil da muss ich mir erst nochmal schlau machen. Aber das muss man abwägen, weil das lohnt natürlich schon. Ich glaube, du hast es gestern, wir haben schon mal im Vorfeld drüber gesprochen, 30 Kilometer mehr Reichweite ist schon eine ganze Menge, ne?
Also ich finde es schon gut, vor allem wenn man Touren macht. Und wenn Berge drin sind, verkürzt sich halt die Reichweite, weil man oft dann geneigt ist, die höchste Unterstützung zu wählen.
Genau, also Turbo oder Sportmodus nutzt, ja. Genau. Und jetzt abschließend noch zu den Nachteilen beim E-Bike. Muss man offen und ehrlich sagen, der Trainingseffekt ist natürlich geringer als gegenüber dem klassischen Fahrrad, dem normalen Rad, also ohne Elektromotor. Man hat ein hohes Gewicht, also abhängig natürlich vom Radtyp, 20 bis 30 Kilo. Hohe Anschaffungskosten, ich würde sogar noch höher gehen, weil mittlerweile sind ja auch die Preise gestiegen, also mindestens 2.000 bis 5.000, manchmal sogar 6.000 Euro. Sieht man jetzt mal vom S-Pedelec ab, das kann dann auch 10.000 Euro kosten. Kann man dann bis zu 45 Stundenkilometer oder 50 Stundenkilometer fahren, ist dann schon eher ein Moped. Und ist aber auch notwendig, dann ein Versicherungskennzeichen zu haben. Und natürlich ist es so, dass, da müssen wir uns nichts vormachen, der Akku hat natürlich nur eine begrenzte Lebensdauer, 4 bis 7 Jahre, und das ist dann auch teuer im Austausch, ganz zu schweigen von der Entsorgung vom Akku. Das ist ja dann auch unter Umweltgesichtspunkten nicht so ideal, oder da gibt es noch nicht so die optimale Lösung meines Wissens. Und es ist natürlich wartungsintensiver. Also klar, in den ersten 3 Jahren habt ihr wahrscheinlich keine Probleme, aber dann solltet ihr wirklich euren Fahrradladen aufsuchen und auch den Akku immer überprüfen lassen, weil das ist halt beim E-Bike, und da entstehen euch dann auch Wartungskosten summa summarum, abhängig natürlich vom Fahrradladen und Anbieter. Aber so um die 100 Euro müsst ihr da schon rechnen pro Jahr. Zuzüglich zu anderen Sachen, wenn die Kette mal reißt oder wenn ihr euch noch Zubehör zulegt, wie Handyhalterung oder Licht oder Schutzblech. Das muss man halt alles mit einrechnen. Aber das habt ihr natürlich dann auch teilweise beim klassischen Fahrrad, ganz klar. Und das ist ganz wichtig, es gibt halt auch mehr und schwerere Unfälle durch die eben höhere Geschwindigkeit, im Durchschnitt zumindest beim E-Bike. Und ich glaube, das ist insbesondere dann auch für ältere Menschen dann eine Herausforderung. Ich glaube, du hast es gestern gesagt, von der Koordinationsfähigkeit.
Ältere Menschen, die dauernd Fahrrad gefahren sind und noch fit sind und dann auf ein E-Bike umsteigen, haben sicher ein geringeres Risiko als Menschen, die längere Zeit nicht mehr Fahrrad gefahren sind und jetzt plötzlich meinen, mit E-Bike können sie ohne Vorbereitung losstarten. Bei älteren Menschen ist tatsächlich die Koordinationsfähigkeit geringer, das lässt halt nach. Man braucht auch länger, um etwas zu erlernen. Deswegen würde ich dringend empfehlen, wenn ein älterer Mensch, der längere Zeit nicht Fahrrad gefahren ist, erst mal angeleitetes Training mit dem E-Bike macht.
Ja, vielleicht mal im Urlaub sich ein E-Bike ausleihen. Da kann man das.
Ja, aber vor allem eine Anleitung hat.
In der Gruppe, ja. Mit Trainer, genau. Ja. Also es ist empfehlenswert.
Gut. Aber ansonsten würde ich sagen, beide Fahrräder haben was für sich. Es kommt auf die Zielsetzung an, auf das, was ich mit dem Fahrradfahren erreichen will. Genau. Und ich möchte auch noch am Rande erwähnen, auch der Rennsport mit den Rennrädern ist eine tolle Sache und ist im Moment, wenn man in den Leistungsbereich geht, natürlich nur mit klassischen Rennrädern und nicht Elektromotor unterstützten Rennrädern am besten durchzuführen.
Ich denke, das soll es jetzt für heute gewesen sein. An der Stelle natürlich danke für eure Aufmerksamkeit. Danke, wenn ihr uns unterstützt, indem ihr unseren Podcast und YouTube-Kanal abonniert und bei dem YouTube-Kanal natürlich auch die Glocke klickt, damit er keine Folge verpasst. Und die nächste Folge wird dann im Oktober erscheinen. Das soll es jetzt von unserer Stelle gewesen sein. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao!
Ciao!